ARD.
Man könnte sich ja jetzt hinsetzen und all das tun, was man sich so vorgenommen hat, wie man das ja immer so schön sagt. Aber es füllt einen nicht völlig aus. Also es ist schon, ich denke, nur verreisen und nur Konzerte hören oder Fahrradtouren zu machen, das kann es ja nicht sein. Wo ist da noch was? Und ich bin auf der Suche, ich finde es einfach noch nicht.
Rike ist seit über einem Jahr Rentnerin. In Rente zu gehen, das hat sie sich die letzten Arbeitsjahre herbeigesehnt. Unendlich Zeit haben für alles, was sie so machen will. Aber was will man denn eigentlich, wenn in der Rente der Berufsalltag wegfällt und plötzlich viel freie Zeit da ist? Dann ist die Frage nach dem Lebenssinn auf einmal eine ganz andere. Das sehen wir vielleicht gerade bei unseren Eltern, die in Rente gehen. Und irgendwann wird es auch uns treffen. Ich bin Astrid Alexander und Autorin bei Deep Doku. Für diese Folge begleite ich drei Menschen auf ihrem Weg in und durch den Ruhestand. Rike, die mit der Herausforderung umgehen muss, dass die Rente auch zu viel Zeit bedeuten kann. Ralf, der bald aufhören will zu arbeiten, sich aber fragt, wer er ohne seinen Job überhaupt ist. Und Peter, der hilft, genau darauf Antworten zu finden. Er ist selbst Rentner und Ruhestandscoach. Sowas gibt's wirklich. Was passiert also, wenn der große Wunsch in Erfüllung geht, Zeit für alles zu haben, was wir gern machen wollen? Wir dann aber merken, Freiheit kann uns auch enttäuschen. Wir können darin verloren gehen. Das hört ihr jetzt in einer neuen Folge von Deep Doku.
Ich habe eigentlich gut geschlafen. Und ich lasse mich jeden Morgen vom Wecker wecken, obwohl ich Rentnerin bin. Ja, ich könnte ja eigentlich immer ausschlafen, jeden Tag. Aber ich finde das immer schade, den Tag so zu verpassen.
7 Uhr klingelt der Wecker bei Rike, seit sie nicht mehr zur Arbeit muss.
Ja, 7 ist eigentlich, finde ich, eine schöne Zeit. Ich stehe dann auch nicht sofort auf, wache ganz langsam auf und mache ja erstmal Frühsport im Bett. Und meistens gegen 8 stehe ich dann wirklich auf. Irgendwelche elektronischen Geräte liegen auch immer im Bett, sodass ich dann als erstes mal gucke, wie das Wetter so ist. Und dann frühstücke ich in Ruhe. Vor 10 oder 11 bin ich da meistens auch gar nicht fertig. Und dann setze ich mich meistens an den Schreibtisch, gucke ein bisschen nach, was so auf der Bank los ist und überhaupt. Und je nachdem, was der Tag dann so bringt.
Ich sitze bei Rike in der Küche an einem grünen Glastisch, den ihr eine Freundin gebaut hat. Die 67-Jährige lebt allein in ihrer aufgeräumten Zwei-Zimmer-Wohnung in einem West-Berliner 30er-Jahre-Bau nahe der U-Bahn. Sie gießt mir Tee ein. Und ich darf hier ihre Geschichte erzählen, wenn ich ihren Namen ändere. Rike also, weil die Buchstabenkombination toll klingt. Buchstaben und Klänge haben ihre Arbeit als Grundschullehrerin für Deutsch und Musik immer begleitet.
Ich habe bis zum Ende gearbeitet, bis 66, weil ich keine Beamtin bin, sondern angestellt. Und ich habe am Anfang meines Berufslebens nicht sofort arbeiten können. Es gab ja die Lehrerschwemme im Gegensatz zu heute. Und musste lange Zeit warten, bis ich wirklich eine Anstellung als Lehrerin hatte und hatte dann viele, also wirklich Jobs. Und von daher musste ich bis zum Ende arbeiten, um halbwegs vernünftige Rente zu kriegen. Und das war eben die letzten 4 Jahre dann auch sehr anstrengend.
Jeden Morgen 5.45 Uhr aufstehen. Das war das Schlimmste für Rike. Auch wenn sie ihren Beruf liebt und weiß, wofür sie jeden Morgen losgeht. Am Ende war sie einfach erschöpft.
Das ging so schleichend, so dass ich nervöser wurde im Unterricht, dass mich schneller etwas aufgeregt hat. Diese ganzen Probleme, die da auf einen zukommen, es gibt da wirklich inzwischen sehr viele auffällige Kinder. Ich kam da schon noch mit klar, aber es ist schon, ging mir sehr an die Nerven. Und wenn ich mittags aus der Schule kam, war ich völlig fertig. Und das heißt, ich konnte nicht mehr viele Leute treffen, ich war einfach kaputt. Ich konnte abends nicht mehr ausgehen und Es war schon hart.
Am Ende zählt sie die Jahre, Monate, Wochen, Tage, Stunden. Rieke sehnt die Rente herbei, um endlich aufatmen zu können. Nicht mehr nur zu funktionieren, sondern endlich Zeit zu haben für sich. Ein Jahr braucht sie, um sich zu erholen. Sie schläft viel und verabredet sich. Dann renoviert sie ihre Wohnung und putzt alles blitzblank. Sie könnte erfüllt sein und merkt doch auf einmal, wie viel Zeit dann noch übrig ist. Wie die Leere in ihren Körper kriecht und die Zweifel an ihrer neuen Freiheit sich einnisten.
Ich habe wirklich sehr, sehr gerne gearbeitet. Man wusste, man kommt dahin und man trifft die Leute und man bewirkt auch was. Das Allerwichtigste für mich war immer, dass die Kinder lesen lernen, wirklich lernen. Das war eine Aufgabe. Und eine Aufgabe habe ich jetzt nicht mehr.
Was für eine Aufgabe hat man denn, wenn man nicht mehr arbeitet, allein lebt und niemanden zu versorgen hat? Rieke schaut mich mit ihren hellen Augen nachdenklich an und scheint für einen Moment die Zeit anzuhalten. Wie schafft sie es, die Leere zu füllen, die sie neben den schönen Momenten der Rente immer wieder fühlt? Unbewusst streicht sie über den Ärmel ihres kuscheligen rosaroten Wollpullis. Ihre kurzen blonden Haare hängen glatt am Kopf, als wäre gerade eine frische Meeresbrise hindurchgeweht. Und ein Gedanke. Was fängt man an mit all seiner freien Zeit? Man kann zum Beispiel spazieren gehen, in einer Gegend, die man nicht kennt, an einem späten Vormittag. Und sich umschauen. Kopfsteinpflaster, hohe Bäume, Bürgerhäuser mit begrünten Vorgärten. Die S-Bahn rumpelt, Autos stoppen, Menschen huschen vorbei. Achten Sie auf Ihre Zeit? Achtet Ihr auf Eure Zeit? Was bedeutet Zeit? Wie viel Zeit bleibt? Wofür bleibt Zeit? Zeit ist etwas, das mir förmlich durch die Finger rinnt, nicht zu greifen ist. Zeit ist zäh und klebrig, kann sich dehnen, stillhalten. Und ein ganzer Tag verschwindet in Sekundenschnelle.
Hallo.
Hallo.
Mein Spaziergang führt mich zu Peter Lennertz. Vor 5 Jahren ist er aus einem beschaulichen Berliner Vorort in einem Berliner Innenstadtkiez gezogen, der zwar ruhig und grün ist, aber dem pulsierenden Leben einer Metropole doch sehr viel näher. Damals hat er als Wirtschaftsprüfer gearbeitet. Jetzt ist er 67, Rentner und Ruhestandscoach.
Ja, hallo.
Ja, wenn man den Ruhestand mal so nimmt, wie ihn viele verstehen, ist es eben Beginn der Rente. Das heißt Ende der Erwerbstätigkeit, egal was man gemacht hat. Und dass man dann zur Ruhe kommt. Es sind 2 Begriffe, Ruhe und Stehen. Und wenn ich jetzt sehe, Leute im Vorruhestand mit 58, 60, wollen sie wirklich ruhig stehen? Ich glaube nicht. Deshalb ist das der Begriff, der so ein bisschen in der Diskussion ist gerade.
Welchen Begriff finden Sie denn besser?
Da habe ich mich lange, lange mit auseinandergesetzt. Ich habe noch keinen besseren gefunden. Vielleicht können Sie mir ein bisschen helfen. Ich finde auch das, was viele sagen, Unruhestand, finde ich, passt überhaupt nicht, weil das in sich nicht stimmig ist. Ob man dann sagt Silver Ager oder was auch immer, es ist alles irgendwie nicht das, was es eigentlich ausdrücken sollte.
2024 lebten über 22 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Was auch zur Wahrheit gehört, von denen, die über 65 Jahre alt sind, war laut Statistischem Bundesamt fast jeder 5. armutsgefährdet. Frauen sind davon sogar noch stärker betroffen, weil sie öfter in Teilzeit arbeiten und niedrigere Alterseinkünfte haben. Laut einer repräsentativen Studie aus dem letzten Jahr haben rund 40% der Deutschen Angst vor so einer Altersarmut. Während der finanzielle Aspekt der Rente also vielen Sorge bereitet, wird der emotionale Übergang in den Ruhestand womöglich unterschätzt. Und ihm wollen wir deshalb hier unsere Zeit widmen.
In Rente gehen heißt er dann aus dem Erwerbsleben ausscheiden und dann in die Rente sozusagen überwechseln und den Rentenausweis bekommen vielleicht. Ich sage Ihnen, das ist ein tolles Gefühl, wenn Sie den bekommen. Ich fühlte mich furchtbar. So fühlte ich mich halt nicht.
Dieses ambivalente Gefühl bewusst anzunehmen und in etwas Sinnvolles umzuwandeln, dabei hilft Peter Lennartz als Coach jetzt anderen, die unsicher sind, was auf sie zukommt. Und die finanziellen Mittel haben, sich diese Unterstützung zu leisten.
Wenn man in diese Altersklasse kommt, Mitte 50, Ende 50, beginnt man mal Bilanz zu ziehen, was hat das Leben bisher gebracht. Und man überlegt auch, was es noch bringen kann. Und man merkt, man ist endlich. Ne? Wir haben, keine Ahnung, 4.500 Wochen auf der Erde. So, und jetzt überlegen Sie mal, wenn Sie 55, 60 sind, dann haben Sie schon über 3.500 Wochen davon sozusagen verbracht. Das heißt, man hat dann noch Zeit. Und das wird einem eigentlich erst bewusst, wenn man sich darüber auseinandersetzt. Und das ist es ja.
Einer, der sich schon jetzt damit auseinandersetzt, ist Ralf, ein Coachie von Peter Lennartz. Laut Coach ist Ralf ein typischer Babyboomer. Dynamisch, agil und eigentlich noch zu jung für die Rente. Diesmal fahre ich mit dem Auto. Vorbei an Kreuzungen, Ampeln und Schildern. Richtungsweisern. Eine Stunde gefahrene Zeit. 60 Minuten. 3600 Sekunden. Ist das kurz oder lang? Wie viele Sekunden hat das Leben? Wie fühlt ihr es aus? Denkt ihr, geschafft? Wieder etwas geschafft? Endlich geschafft? Das kann ich noch schaffen. Das muss ich noch schaffen. Wenn ich das nicht schaffe, wer bin ich dann? Hinter der Stadtgrenze im Berliner Umland ein Haus in zweiter Reihe. Ralf öffnet mir schwungvoll die Tür.
Ja, das ging ja fix.
Gefunden. In Jeans, Poloshirt und Socken bittet er mich in sein Haus.
Da fährt ja ganz schön weit raus.
Ja, das ist weiter als man denkt.
Guten Tag.
Grüße Sie, Ralf Damme, hallo.
Eigentlich steht Ralf noch mitten im Berufsleben.
Also das passt eigentlich nicht so gut zu mir, weil ich meine immer zu glauben, ich weiß, was ich will. Und trotzdem habe ich mir den Coach genommen. Und ich war da am Anfang selber so ein bisschen verwundert über mich selber, weil eigentlich bin ich das nicht. Wollte das dann aber unbedingt mal machen, weil mir die Phase einfach, oder anders, bin ich im Job, da kenne ich mich relativ gut aus. Ja, und man hat Kontakte und. Aber diese Phase mit dem Ruhestand, Vorruhestand, wie immer wir das nennen, halt nicht mehr arbeiten. Das ist ja etwas völlig Fremdes für mich jetzt gewesen. Und die Zeit von dem Ausstieg bis nach hinten, keiner weiß, wie lange diese Zeit ist, kann aber doch auch sehr lang sein.
An diesem kalten Dezembertag hat er schlecht geschlafen. Der Jahresendstress mit fehlenden Umsätzen macht ihm zu schaffen. Die Zeit drängt. Also steht er früh auf, geht die Treppe runter in den offenen Wohnbereich, macht sich zwei Kaffee und knipst die Lampe in seinem Homeoffice an. 6.30 Uhr sitzt er an seinem Schreibtisch. Rechts neben dem Regal mit den Ordnern hängt ein großes Bild mit 9 bunten Herzen an der Wand und erinnert ihn daran, dass Zeit hier anders gewichtet wird und er zu Hause wichtig ist und gebraucht wird.
Ich habe einen 16-jährigen Sohn, meine Frau ist auch ein paar Jahre jünger als ich und ich habe ehrlich gesagt das Ziel, noch rein von der Gesundheit so noch so lange wie irgendwie möglich für die beiden auch da zu sein. Und das war mit der entscheidende Grund.
Der Grund, warum er mit Anfang 60 darüber nachdenkt, aus seinem Job auszusteigen.
Ich werde im September nächsten Jahres 63. Und ich habe vor ungefähr anderthalb Jahren für mich entschieden, dass ich mit dem 63. Lebensjahr auf jeden Fall, so wie es schön heißt, aus der Rolle raus möchte bei meinem Arbeitgeber und womöglich vielleicht weniger Arbeit. Ob das 80%, 60, 50, ich weiß es noch nicht. Das habe ich nicht konkret definiert, aber das war die Ansage. Und es gibt gerade Diskussionen und es kann auch in Richtung Vorruhestand gehen, dass plötzlich aus 80, 60, 50 null wird. Und wenn ich in diese Phase so nach vorne gucke, das sind zweigeteilt. Also zum einen macht man sich natürlich Gedanken, wie geht es eigentlich weiter. Zum anderen sage ich dann aber auch, ich habe wirklich berlinerisch dann wahrscheinlich 45 sehr geile Arbeitsjahre hinter mir gehabt. Also es, ja.
Der Arbeitstag bei Ralf startet, wenn sein Sohn das Haus verlässt. dann sitzt er meist 8-9 Stunden am Schreibtisch, schreibt E-Mails und telefoniert mit Kunden. Für ein Pharmaunternehmen betreut er den Großhandel und fährt dafür auch quer durch Deutschland. Doch oft sitzt er am Nachmittag, wenn sein Sohn nach Hause kommt, noch in virtuellen Meetings. Dabei wird viel gelacht, denn er ist ein geselliger Typ, der auch im Job gern Spaß haben möchte. Auch wenn das nicht das eigentliche Business ist, will er seinem Sohn mitgeben, wie wichtig es ist, die Balance zwischen Professionalität und Lebensfreude zu wahren. Dass ihm das heute bewusst ist, hat er gelernt, als sein Arbeitgeber noch in der Start-up-Phase steckte, Überstunden sein Alltag waren, er von Umsatzzielen getrieben war und kurz vor dem Burnout stand.
Und es macht ja auch Spaß. Und manchmal merkt man, glaube ich, über den Spaß nicht, dass es rein von der Quantität vielleicht doch zu viel wird und man einfach irgendwann überdreht und irgendwann schlägt der Körper dann zurück. Und ich habe das dann spätestens dann vor 2,5, 3 Jahren dann gemerkt, dass es schlimmer wurde. Schlaflosigkeit. Ich bin vage, normalerweise relativ ausgeglichener Mensch, aber wenn ich dann schon gegenüber meinem Sohn und meiner Frau plötzlich bei Kleinigkeiten gereizt bin, dann habe ich gemerkt, ey, hier stimmt irgendwas nicht. Und ich habe irgendwann dann eine rote Ampel gesetzt, habe mich mal 6 Wochen rausgenommen und das war eine Phase, wo ich extrem reflektiert habe, wo stehe ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, und habe dann für mich entschieden, dass ich aus dieser Tretmühle in Anführungszeichen wirklich raus will.
Er weiß, dass er raus will, aber nicht wie. Der drohende Burnout hat ihm gezeigt, dass er etwas ändern muss. Aber will er das jetzt schon? Rentner sein? Der Gedanke daran ist ihm unangenehm. Fürchterlich allein das Wort. Wer ist er denn ohne Job? Und was fängt er an mit den vielen freien Stunden und Tagen? Das Coaching soll ihm helfen, Antworten zu finden und sich neu zu definieren. Also besucht ihn Coach Peter vor 10 Monaten das erste Mal auf seiner Terrasse. Und sie reden 90 Minuten. Es geht um Ralf. Wo er gerade steht, wann er im Leben zufrieden war, wie er Krisen überwunden hat, was seine Lebensziele sind, wie er neue Perspektiven gewinnen kann. Aber es geht auch um Peter, den Coach.
Welche Ansätze er hat und was er aber auch nicht leisten kann. Man kam dann auch ein bisschen raus, was ein Coach eigentlich ist. Ne, also der rät dir ja nicht konkret, du musst das machen oder so, sondern er versucht ja über Fragen und so ein bisschen dann herauszufinden, was bist du eigentlich für ein Typ und in welche Richtung könnte es gehen. Er begleitet einen ja auch auf diesem Weg.
Coach heißt aber, jemanden besser zu machen. Das heißt nicht, dass ich hilflos bin oder dass ich einen Fehler gemacht habe oder eine Therapie benötige. Das ist überhaupt nicht. Also jeder Tennisprofi, selbst die Besten, haben einen Coach, ja. Und darum geht es eigentlich beim Coaching, jemanden zu haben, der ein bisschen leitet, der einen auch nur ein Sparring bietet, der Fragen stellt, der ein Feedback gibt, mit dem ich austauschen kann.
Und alleine dieses Gespräch hat mich wiederum in die Lage versetzt zu sagen, ey, du gehst hier genau den richtigen Weg im Vergleich zu vielen anderen, die nur hoffen, wann bin ich endlich raus aus dem Job und dann in so ein Loch fallen. Fange ich ja 1,5 Jahre vorher an, mich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und das ist genau der richtige Weg. Und ich glaube, ich kann, wie gesagt, nicht hundertprozentig sagen, das ist der Punkt. Aber es wird Dinge geben, die diese dann verfügbare Zeit nicht nur füllen, sondern sinnvoll füllen.
Ralf hat Glück, dass sein Arbeitgeber mehrere Coachingstunden als Weiterbildung bezahlt. Das volle Programm kann er mit ihm durchspielen, sagt Coach Peter und ergänzt, die Herausforderung sei keine kleine. Wird es Ralf gelingen, den Abschied vom Arbeitsleben in kleinen Schritten bewusst zu planen? Und das befürchtete Loch zu vermeiden, das ihn ohne seinen Job erwarten könnte? Der Coach legt Karten auf den Boden, die Ralfs Leben in 10er-Schritten visualisieren. Ralf stellt sich hinter die 60. 3 weitere Karten sind dann noch da. 70, 80 und 90. Das wären noch 30 Jahre. Das wäre verdammt viel Zeit. Sich jetzt schon komplett von der Arbeit zu lösen, das behagt ihm irgendwie nicht. Also überlegen Sie, ob er als Berater arbeiten könnte, um nicht sofort ganz auszusteigen. Oder wie wäre es mit einem Ehrenamt?
Ich habe sehr lange Fußball gespielt, war dann lange Zeit im Squash unterwegs. Also ich bin auch mal Berliner Meister im Betriebssport gewesen mit der Mannschaft. Und dann bin ich aber irgendwann zum Basketball gewechselt, nur noch so hobbymäßig. Und das ist eigentlich so etwas, was mir im Moment wirklich Spaß macht oder wo ich Interesse habe, Basketball. Mein Sohn spielt auch Basketball, von daher würde da auch eine Verbindung existieren. Also in dem Bereich könnte ich mir dann irgendwas vorstellen.
Mitten im Wohnzimmer hat Rike ihr weißes E-Piano aufgebaut. Die Physiotherapeutin hat ihr gesagt, dass sie nicht so viel sitzen soll. Also spielt sie im Stehen. Let It Be von den Beatles. Seit sie sich bei einer App angemeldet hat, übt sie jeden Tag. Eine halbe Stunde bestimmt. Wenn es Spaß macht, auch länger.
Was ist anders, als du noch zur Schule gegangen bist?
Da hatte ich nicht so viel Zeit dafür. Und auch nicht die Ruhe. Das ist, ich war so beschäftigt da immer mit Vorbereitung, Nachbereitung, allem Möglichen. Und dann ist man auch kaputt. Zum Klavierspielen braucht man auch Konzentration. Ne?
Rikes Alltag ist gut gefüllt und abwechslungsreich. Dreimal die Woche geht sie zum Sport. Sie hat viele Freundinnen, mit denen sie sich regelmäßig trifft. Zum Kaffee trinken, zur Fahrradtour, zum Spieleabend, zum Essen, zum Städtetrip. Eigentlich hat sie genug Ideen für Unternehmungen. Doch dann gibt es die Tage, meist am Wochenende, wenn sie nicht verabredet ist. Dann sind die Stunden vom Aufstehen bis zum Schlafengehen verdammt lang. Dann zeigt ein Buch auch nur stumme Worte. Dann sitzt sie auf dem roten Sofa, das man für Gäste umklappen kann. Schaut auf das Acrylbild gegenüber, das ihr eine Freundin gemalt hat. Graue und gelbe Flächen bilden ein Segelboot, das lautlos ins Ungewisse gleitet. Dann geht sie auf den Balkon, blickt über die Baumwipfel in die Ferne. Läuft in die Küche, durch den schmalen Flur. Streift sanft das Glockenspiel, das ihre Schwester ihr mitgebracht hat. Schön hat sie es hier. Sie könnte jemanden anrufen. Sie könnte jemanden einladen. Sie könnte spazieren gehen und einen Fremden anlächeln und hoffen, dass dieser Mensch mit ihr spricht. Und dann ist das Leben plötzlich so anstrengend. Sich immer wieder verabreden zu müssen. Sich immer wieder aufraffen zu müssen, um jemanden zum Reden zu haben. Dann kommt die Einsamkeit angekrochen. Dann merkt sie, wie allein sie ist. Wenn die Stille schmerzt und die Gedanken dröhnen.
In einer kleinen Stadt ist man nicht so einsam, weil man da ständig jemandem über den Weg läuft und weil sogar beim Einkaufen man ständig die gleichen Leute trifft und da gibt es Sportvereine, wenn man da drin ist, ist man auch im Dorf drin oder in einer Stadt drin. Also ich glaube, dass die Großstadt wirklich ein Moloch ist und dass es hier sehr, sehr viel schwerer ist. Ja, und ich glaube, dass auch das Leben, was man vorher hatte, vor der Rente, großen Einfluss darauf hat, auf das, was man in der Rente hat. Das nimmt man mit. Man nimmt sein Leben mit. Und wenn man ein schönes Leben hatte oder mutig war oder zufrieden war in seinem Leben, dann wird man das auch in der Rente sein. Und wenn man es schwerer hatte im Leben, dann wird man es auch schwerer in der Rente haben. Da bin ich ziemlich fest von überzeugt. Ich glaube, Rentner müssen sich auch mit sich selber wohlfühlen, um die Rente auch genießen zu können. Und das muss man, glaube ich, lernen.
Nur für sich allein leben, das reicht nicht, erzählt sie mir. Immer nur die Wohnung toll putzen und ausgehen, das macht sie nicht glücklich und auch nicht zufrieden. Also sucht sie nach einer neuen Aufgabe. Nach etwas, das in irgendeiner Weise mit menschlichem Zusammenleben zu tun hat, das vorher der Beruf ausgefüllt hat und wo jetzt die Leere steckt.
Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich schon im Internet gesurft habe, um da irgendwas zu finden. Ich setze mich auch hin und überlege. Ich höre mal an, was andere machen. Und wenn ich mir dann überlege, ich muss doch wieder irgendwo regelmäßig hingehen, dann schreckt mich das auch schon wieder. Also ich bin da sehr am Schwimmen im Moment und noch nicht zufrieden mit dem, wie es so ist. Man könnte sich ja jetzt hinsetzen und all das tun, was man sich so vorgenommen hat, wie man das ja immer so schön sagt. Aber es füllt einen nicht völlig aus. Also es ist schon, ich denke nur verreisen und nur Konzerte hören oder Fahrradtouren zu machen, das kann es ja nicht sein. Wo ist da noch was? Und ich bin auf der Suche, ich finde es einfach noch nicht.
Rieke spürt, sie möchte wieder für andere da sein. Etwas geben, etwas bewirken. Doch die Frage bleibt, wem und was möchte sie ihre Zeit widmen? Sollte sie Kindern bei den Hausaufgaben helfen? Aber hat sie dafür genug Kraft und Geduld? Oder ist die längst aufgebraucht? Vielleicht könnte sie älteren Menschen den Umgang mit Computertechnik beibringen. Aber was, wenn diese Menschen noch älter sind als sie selbst? Sie merkt, wie dieser Gedanke ihr Angst macht.
Dann sieht man so die Zukunft immer. Das ist auch so etwas, was ich auch bei meinen Freunden merke, dass wir alle doch ein bisschen Respekt haben, noch viel älter zu werden. Und wenn man dann so... Eine Freundin von mir sagt immer, wenn wir irgendwo hingehen, oh, die waren alle so alt. Und wir sind genauso alt. Ja? Also das ist so... Aber ich weiß genau, was sie meint.
Dieser Gedanke, was da noch kommen könnte, treibt sie um. Und doch steht die Sehnsucht, etwas Sinnvolles zu tun, im Konflikt mit der Unsicherheit, ob sie den Anforderungen gewachsen ist. Wenn es kein Ehrenamt ist, wie kann sie in der Gesellschaft teilhaben? Und wie schafft sie das?
Aber auch dieses immer wieder losgehen müssen. Und du hast ja mal von so einem Coach gesprochen, wo ich denke, das wäre eine gute Zwischenstation. Na, zu sagen, da ist jemand, der kennt sich mit diesen Dingen aus und ich muss jetzt nicht alles selber im Internet suchen. Will nicht sagen, der oder die geht auch noch mit einem dahin, aber es wäre vielleicht da auch eine gute Sache. Es ist immer diese Schwelle, zu etwas ganz Fremden wieder hinzugehen. Und das ist sicherlich auch was Persönliches von mir, aber ich glaube, dass es auch vielen anderen nicht ganz so leicht fällt. Und dass auch viele deswegen zu Hause bleiben, so lange, bis der Leidensdruck so groß ist, dass man es dann doch tut.
Ralf zählt akribisch seine Schritte. Vom Büro in die Küche und zurück, 5-mal am Tag, da kommen bis zum Abend manchmal kaum 500 Schritte zusammen. Seit er weiß, dass Arbeit nicht alles ist, achtet er mehr auf seine Gesundheit und nimmt sich Zeit für sich.
Ich finde hier die Natur, hier ist kein Mensch. Hier ist ein ganz kleiner Teich. Wenn Sie in die andere Richtung laufen, geht es Richtung Arbus. Da können Sie eine halbe Stunde in die Richtung laufen. Sie begegnen keinen Menschen. Dann die Natur, diese Ruhe. Ich finde das einfach sensationell.
Sein neues tägliches Ziel sind nicht Umsätze, sondern 10.000 Schritte.
Das sage ich doch, ist toll.
Um die zu erreichen, läuft er dann abends auch mal eine Stunde durch den Wald. Knallhart zieht er das durch, erzählt er mir. Er hört dabei Podcast oder ist nur mit seinen Gedanken?
Sie haben schnellen Schritt.
Das ist Teil dessen täglich 9.000 bis 10.000 Schritte. Also dadurch wird man automatisch schneller.
Ja?
Das ist Teil des Ganzen. Ja, ich mag das mit meinen Freunden, sagen wir mal so alleine, wenn wir ins Olympiastadion laufen, das ist eine kleine Anhöhe. Ich bin immer 20 Meter vor denen und die hängen hinten dran. Hat sich entwickelt. Man wird schneller, ja.
Dass es ihm heute besser geht, er wieder Ruhe gefunden hat, sagt Ralf, ist eine Kombination aus regelmäßiger Bewegung, ausgewogener Ernährung und Fitnesstraining 3-mal die Woche. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz, der fest zu seinem Alltag gehört und den er in seinen nächsten Lebensabschnitt mitnehmen will. Wer weiß, ob er ohne dieses Laufen überhaupt ernsthaft über einen vorzeitigen Ruhestand nachgedacht hätte. An einem lauen Abend im März, der an Frühling erinnert, treffen sich Coach Peter und Ralf noch einmal.
Da ist er schon in alter Frische. Hallo, Herr Dammer. Ich grüße
auf
Sie.
Die Minute. Grüße, Herr Lennart.
Hallo.
Grüße.
Hallo,
Frau Alexander.
Knapp 6 Monate sind seit Ihrem letzten Treffen vergangen. Heute ist schon der abschließende Termin.
Hier im Wohnzimmer, dachte ich.
Wie haben sich Ralfs Pläne entwickelt? Der Coach geht durch seine Notizen.
Ja, ich hatte mir noch mal notiert, was wir letztes Mal gemacht haben. Aber vielleicht erst noch mal das Thema. Sie hatten ja gesagt, dass der Ausstiegstermin noch nicht ganz fix ist. Was heißt denn das konkret bei Ihnen? Ist
das, das heißt genau das, was Sie eben so schön wiedergegeben haben, dass der Ausstiegstermin noch nicht ganz fix ist. Ich hatte vorhin wieder einen Termin mit unserer HR-Abteilung und wir sind, ich sag mal, vorsichtig formuliert in Diskussionen.
Aber dass er im Herbst, also in gut einem halben Jahr, aus seinem Vollzeitjob aussteigen wird, ist tatsächlich sehr wahrscheinlich. Er verhandelt mit seinem Arbeitgeber, wie viel er da noch arbeiten will und wie er seinen Nachfolger unterstützen könnte. Für den Coach klingt das nach einer guten Möglichkeit, sich aus dem Berufsleben zu verabschieden. Und das war ja Ralfs großes Ziel des Coachings, herauszufinden, was er will und auf absehbare Zeit deutlich weniger zu arbeiten. Allerdings war da noch was. Was ist mit der vielen freien Zeit, die er dann hat?
Also ich möchte sicher nicht planlos in den Tag reinleben. Ich brauche eine und will auch eine gewisse Struktur haben. Andererseits habe ich gerade so auch letzte Woche oder vorletzte Woche, als das Wetter hier so schön war, gemerkt, ey, ich möchte jetzt einfach auch spontan sein und vielleicht einfach mal dieses Wetter genießen, irgendwo in einen Café gehen, mich mit Freunden treffen oder auch nicht treffen, sondern einfach in den Tag hineinleben.
Wenn Sie sich so einen Tag im Ruhestand mal bildlich vorstellen können, wie würde der aussehen? Also dieser Sonnentag zum Beispiel.
Genau das ist laut Coach Peter der entscheidende Schritt. Die eigene Zeit bewusst wahrzunehmen und zu gestalten.
Sie haben nachher nicht nur dann, aber auch jetzt schon pro Woche 168 Stunden.
Von diesen 168 Stunden soll er die Zeiten für Schlafen, Essen, Besorgungen, Haushalt abziehen. Was sollte verplant werden? Und was bleibt noch übrig?
Man kommt dann auf eine Durchschnittszeit pro Tag, die man noch quasi noch nicht verplant hat, also normaler Tag. Ne? Und da sagt die gute Zeit, die man pro Tag noch mal so Luft haben sollte, sind zwischen 2 und 5 Stunden. Und unter 2 Stunden ist Stress, weil dann ist man ja quasi wie ein Angestellter, wie ein Selbstständiger arbeitet man. Und unter mehr als 5 Stunden ist wieder zu viel, weil dann hat man Langeweile. Und Langeweile ist nicht gut. Körper und Geist.
Mit dem Coach hat Ralf ein paar konkrete Puzzleteile gefunden, die er nur zusammensetzen muss. Er will sich um Freundschaften kümmern, die im Berufsalltag zu kurz kommen. Er möchte sein Englisch verbessern. Er würde so gern noch mal richtig tanzen lernen. Und?
Was ich auch wirklich total toll finde, wenn Leute das können, und ich kann es leider so gut wie gar nicht, obwohl mein Sohn es überlebt hat, kochen. Ich möchte wirklich gerne da ein bisschen reinkommen und dann auch einfach hier mal was kochen. Ja, habe ich total Bock drauf.
An einem verregneten Mittag sitze ich wieder bei Rieke in der Küche. Wir sind zum Kochen verabredet. Das bedeutet, Rieke kocht und ich darf zugucken.
Boah, es gab Zeiten, da habe ich überhaupt keine Lust gehabt zu kochen. Wirklich gar nicht, vor allem in der Schulzeit nicht. Da bin ich mittags nach Hause gekommen und dann war ich total fertig. Und dann noch kochen fand ich immer ganz, ganz furchtbar. Und jetzt, seitdem ich nicht mehr arbeite, ist das eigentlich ein schöner Zeitvertreib geworden auch. Und macht mir viel mehr Spaß als jemals vorher.
Rieke wirkt entspannt, ruht in sich, wie sie da die Kartoffeln schnippelt.
Wir hatten früher Kochen in der Schule.
Also du als Lehrerin oder du als Kind?
Ich als Kind. Und das fand ich ganz schlimm, weil ich so viele Sachen nicht mag. Das war mein allerschlimmstes Fach überhaupt.
Aber was ist mit dem Konflikt, als Rentnerin viel Zeit zu haben und sich darin manchmal auch verloren zu fühlen? Was ist mit ihrer Suche nach einer neuen Aufgabe, die sinnstiftend ist? Hat sie mittlerweile eine konkrete Idee? Oder sogar etwas gefunden, das zu ihren Interessen und Fähigkeiten passt?
Der Stand ist der, dass ich das auch als Stress so ein bisschen empfunden habe, überhaupt mir sowas zu suchen. Und was denn, dass ich es erstmal aufgegeben habe. Wenn, dann würde ich das machen, wenn es so auf mich zugeflogen kommt, so ungefähr. Ja? Wenn jemand sagt, ach komm mal, da ist irgendwas und hast du da nicht Lust zu. So. Im Moment genieße ich das total, Zeit zu haben. Wirklich überhaupt nichts machen zu müssen, mich mit meinen Freunden zu treffen und ja, irgendwas in Kultur zu machen und so, und aber nicht verpflichtet zu sein zu irgendwas. Wobei ich wirklich die Leute bewundere, die auch ein Ehrenamt machen. Finde ich total klasse, aber im Moment ist das für mich nichts. In
dieser Phase, wo ich so viel Zeit hatte und da nicht so richtig mit umgehen konnte und so Einsamkeiten aufkamen und so, da habe ich gedacht, was machst du denn wirklich gerne? Was würdest du denn gerne machen? Und da fiel mir das Trommeln ein.
Trommeln. Das hatte sie mal als Fortbildung in der Schule. Rieke recherchiert im Internet und findet tatsächlich eine Gruppe, die sich jeden zweiten Sonntag trifft. Also genau an dem Tag, der sich oft so leer anfühlt. Dreimal war sie jetzt schon da und mag die besondere Atmosphäre, etwas gemeinsam zu erschaffen, wenn sich verschiedene Rhythmen zu einer einzigartigen Melodie aufbauen.
Man spielt zusammen und man spielt auch wirklich zusammen. Man hört auch auf die anderen, ne? Und das ist einfach schön. Mhm. Natürlich noch schöner, wenn ich dann die Rhythmen wirklich richtig kann. Aber ist auch jetzt schon schön.
Sie mag, dass sie in einer Runde sitzen und Blickkontakt haben und dass sie sich in den Pausen unterhalten und kennenlernen können. 3 Stunden Trommeln. Das ist anstrengend für Hände und Geist, bringt aber eine Menge Spaß. Und Glück?
Glücklich ist immer so eine Sache. Ich glaube, da gibt es immer nur Momente. Aber zufrieden auf jeden Fall. Also die Zeit vergeht schnell und das ist einfach, man ist da, man denkt nichts anderes da. Man ist nur in der Musik und das ist einfach richtig schön.
Zufrieden in der Musik. Rieke hat für den Moment ihren Frieden in der Freiheit der Rente gefunden. Ob Erwartung und Realität zueinander passen werden, das weiß Ralf erst, wenn es für ihn soweit ist. Aber er hat zumindest schon eine Vorstellung, wie er sich aus dem Berufsleben verabschieden will, mit einer Kreuzfahrt. Wohin die gehen soll, das weiß er noch nicht. Hauptsache mit dem Schiff einen Hafen verlassen und in eine neue Richtung fahren. In der Rente ruhig stehen, das passt beiden nicht. Körper und Geist bewegen, sich mit jüngeren Menschen austauschen, den gemeinsamen und den eigenen Rhythmus finden und sich darüber freuen. Das fühlt sich besser an. Die Freude, das Positive, das Jubeln ist etwas, was Ruhestandscoach Peter Lennartz die ganze Zeit an den Zuschreibungen für diesen finalen Lebensabschnitt vermisst hat. Bei unserem letzten Treffen erzählt er dann, dass er glaubt, jetzt doch das richtige Wort gefunden zu haben. Eins, das ihm besser gefällt als Ruhestand.
Spanisch. Jubi. Lassion. Ist das nicht toll?
Moment, als ich eigentlich schon mit der Arbeit an diesem Podcast fertig bin, schreibt mir Rieke noch eine Nachricht. Sie hat jetzt doch ein Ehrenamt gefunden. 1 bis 2 Mal die Woche betreut sie ein Baby, damit die Mutter mal Zeit für sich hat. Autorin, Regisseurin und Sprecherin dieser Folge bin ich, Astrid Alexander. Für den Ton waren Martin Selig, Bodo Pasternak und Annika Schenk verantwortlich. Die Redaktion hatte Clara Neubert.
Eine neue Diebdoku-Folge gibt es in 2 Wochen. Bis dahin haben wir aus der Diebdoku-Redaktion noch einen Podcast-Tipp für euch. Sie nannten ihn Wunderwutzi oder auch Sonnenkönig. Den Herrscher über das riesige Signa-Immobilienunternehmen René Benko. Der Österreicher ist für gleich 3 Insolvenzen vom Galeria-Warenhaus-Konzern verantwortlich. Und das innerhalb von nur wenigen Jahren. Staatsanwaltschaften in Deutschland, Österreich, Italien und Liechtenstein ermitteln gegen ihn wegen Betrug, Untreue, Geldwäsche und Korruption. Im ARD-Radio-Feature Die Ruinen des René Benko recherchiert Investigativjournalist Georg Wellmann zu den Hintergründen und den Konsequenzen der Signa-Pleite. Ein echter Wirtschaftskrimi. Findet ihr in der ARD-Audiothek und über den Link in unseren Shownotes.